Deutschlandfunk Kultur. Vor der Wahl in Sachsen. Live aus Dresden.
Mit Nana Brink.
Und Corbinian Frenzel.
Wir begrüßen Sie 2 Stunden live aus Dresden, aus dem Kulturpalast. Oder um genau zu sein, wir stehen davor. Das Wetter ist wunderbar hier in Dresden. 2 Tage vor dieser wichtigen Landtagswahl, auf die das ganze Land schaut. Wir wollen in diesen nächsten 2 Stunden vor allem in das Land genauer schauen. Und das tun wir unter anderem mit Heinz Eggert, CDU-Politiker, früherer Innenminister in der Zeit Kurt Biedenkopfs. Und Herr Eggert, ich habe über Sie gelesen, der Spiegel hat mal geschrieben, der Schimanski von Dresden. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Und wir freuen uns natürlich auch sehr, dass wir eine ganz kompetente Stimme hier haben, nämlich Bastian Brandor, unser langjähriger Korrespondent hier in Sachsen, der genau weiß, wie die Gefühlslagen sind. Und wir freuen uns, dass wir auch ein bisschen was uns erklären lassen. Schön, dass Sie auch da sind.
Hallo, guten Tag.
Wir haben eine erste Frage. Eine kleine Frage, die vielleicht groß ist, aber Stereotype. Das ist ja so eine Sache, auch über verschiedenste Menschengruppen Sachsen. Was ist denn, Herr Eggert, das Stereotyp über die Sachsen, das Sie am meisten ärgert?
Schlechtes Sächsisch.
Also wenn jemand versucht zu imitieren.
Richtig, ja.
Okay. Gut, das werden wir jetzt in der Sendung wahrscheinlich hoffentlich nicht haben. Bastian Brandau, was ist die Stereotypen, die Ihnen am meisten begegnen, wenn Sie irgendwie unterwegs sind in der Bundesrepublik und Sie sagen, ich bin der Landeskorrespondent von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur in Sachsen? Was kommen da für Klischees?
Also das mit dem schlechten Sächsisch höre ich inzwischen tatsächlich auch raus als Nicht-Sachse. Aber sonst ist es, glaube ich, das Klischee des braunen Ostens. Genau. Und die Frage darüber, inwiefern das ein Klischee ist, inwiefern es einen Teil Wahrheit hat und wie genau es sich damit hält.
Genau, damit werden wir uns natürlich auch noch auseinandersetzen. Wir werden auch noch ein bisschen rausgehen aus Dresden. Wir werden an die Grenze gehen. Sachsen hat ja eine Grenze, Polen und Tschechien. Wir werden uns mit Kulturpolitik beschäftigen. Und wir haben auch junge Leute, das ist ganz wichtig, sozusagen die Enkelgeneration der Wende.
Genau, ganz viel und gleich erstmal aber die entscheidende Frage, was sind eigentlich die großen Streitpunkte, wenn jetzt am Sonntag die Sachsen aufgerufen sind, zur Wahl zu gehen? Wahlen, Landtagswahlen in Sachsen waren in gewisser Weise, vielleicht überzeichne ich jetzt Bastian Brandau, Landeskorrespondent hier für Deutschlandfunk Kultur, irgendwie nie spannend, weil am Ende war klar, es gewinnt die CDU. Es war eigentlich bloß die Frage, wie gut gewinnt sie oder vielleicht mal ein bisschen weniger gut. Diesmal ist mehr Spiel drin.
Diesmal ist tatsächlich auch die Frage, wird die CDU stärkste Kraft? Aber es schien eben zwischenzeitlich so, als könnte das anders sein. Die CDU hatte ja lange komplette Mehrheiten, über 50%, 58, glaube ich, war das Maximum, jetzt seit 15 Jahren in Koalitionen. Und jetzt ist eben die Frage, genau, kann es die AfD schaffen? Wobei in den letzten Wochen doch Umfragen rauskamen, die CDU dann mit 3, 4, 5, 6% vor der AfD gesehen haben. Also diese Frage war am Anfang sehr groß, aber jetzt scheint sie zumindest den Umfragen nach sich etwas abzuräumen.
Das ist natürlich irgendwie so eine klassische politische und auch strategische Frage, wer steht vorne? Sie sind viel unterwegs in diesem Bundesland, haben mit vielen Menschen gesprochen, waren auf vielen Wahlkampfveranstaltungen auch. Wenn wir das mal thematisch angehen, worum ging es denn vor allem? Ging es da um diese Frage, wer hat ja die Nase vorn? Worum ging es?
Also es ging auch sehr viel um diese Frage, hat die AfD eine Option, an die Macht zu kommen? Will die AfD an die Macht kommen, weil die AfD ja eine Partei ist, die vieles in Frage stellt? Und dann thematisch, ich habe mich am Anfang sehr schwer getan, damit wurde immer gefragt, was sind denn so die dominierenden Themen? Und es gibt eigentlich unterschiedliche Themen einfach in unterschiedlichen Kreisen, würde ich sagen. Es gibt bei der AfD das Thema Ausländerkriminalität, innere Sicherheit, was sehr wichtig ist. Und auf der anderen Seite gibt es ein sehr großes Thema, was viele Leute bewegt, das ist die Klimapolitik, die Umweltpolitik. Und dann gibt es noch die Bildungspolitik, die auch wichtig ist, aber meiner Meinung nach in diesem Wahlkampf von den Parteien nicht so richtig gespielt wird.
Heinz Eggert steht auch mitten unter uns von 1991 bis 95 Innenminister hier gerade in der Aufbruchphase. Bis 2009 waren Sie auch im Landtag, auch mal Bundesvize der CDU Anfang der 90er Jahre.
Ich war ein Stellvertreter von Helmut Kohl, obwohl der keinen brauchte, aber es war so.
Sie sind viel unterwegs gewesen auch in den letzten Monaten. Ja. Teilen Sie diese Wahrnehmung? Was waren die Themen, die Ihnen eigentlich am meisten begegnet sind bei den Bürgern?
Interessant ist ja mal, was Leute aussprechen und interessant ist ja, was sie nicht aussprechen. Und ich denke, es gibt ein geheimes, fundamentales Unterthema, das ist 2015.
Also die Flüchtlingskrise?
Die Flüchtlingskrise, weil das auch so eine Art Kulturschock war, weil die Leute auf einmal den Eindruck hatten, der Staat hat die Dinge nicht mehr im Griff. Das hat sich bei vielen niedergeschlagen. Die AfD macht das ganz geschickt, sie schürt Ängste, um hinterher zu sagen, wir sind die Einzigen, die sich um diese Ängste kümmern. Und alle anderen Themen, auch die der Korrespondent gerade genannt hat, werden dann auch so diskutiert. Nach der Devise, ach, für die Flüchtlinge haben sie Geld. Aber dass bei uns die Schule renoviert wird, dafür haben sie kein Geld.
Ist das die Schablone, die immer draufgelegt wird?
Oder? Nein, das wird nicht mehr gesagt. Das wird nicht mehr gesagt, wenn man dem Verdacht entgehen will, ein Nazi zu sein, mit denen allerdings man sehr schnell in der Verurteilung auch immer da ist. Wir haben eine Inflation des Wortes Nazi, sodass die richtigen Nazis richtig glücklich sein können, dass keiner sie mehr erkennt.
Darf ich da gerade mal einen Faktencheck machen mit unserem Korrespondenten, Bastian Brandau? Was Herr Eggert beschreibt als Gefühlslage 2015, wie sieht das denn aus konkret in Zahlen, wenn wir über Migration in Sachsen sprechen?
Also die Zahlen sind so, dass zum Jahresende 2018 in Sachsen der Ausländeranteil bei 4,9% liegt, am höchsten in Leipzig mit 9%. Im Erzgebirge und im Kreis Bautzen-Görlitz ist er am niedrigsten mit rund 2%. Und in der ersten Hälfte des Jahres registrierten die Behörden hier die Ankunft von 3.149 Asylsuchenden, die meisten davon aus Georgien, Venezuela und Syrien.
Also so muss ich noch Folgendes sagen, das sind Fakten. Fakten interessieren in diesem Wahlkampf kaum jemanden. Wir haben nämlich seit einigen Jahren so einen Paradigmenwechsel. Es wird über Gefühle werden die Leute angesprochen. Das haben sie bei Web 2 in den Chaträumen, wo die Leute sich treffen. Das haben sie, wenn die Leute untereinander sind. Sie merken ja, Pegida war eine Gefühlsveranstaltung, auch wenn man sie nicht mag, ich mag sie auch nicht, dass junge Leute sich für die Umwelt einsetzen, das ist über Gefühle organisiert worden. Später kamen die Fakten dazu. Aber all jene, die großen Parteien, Gewerkschaft, die Kirchen, ja auch die Presse, haben an dieser Stelle keine Möglichkeit mehr zu mobilisieren. Oder nehmen Sie sie nicht wahr? Es sei denn, Sie bemächtigen sich
das selbst. Aber ich muss mal einhaken, Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie deutliche Worte sprechen. Wenn Sie sowas begegnen, diesen Gefühlen, was antworten Sie denn? Holen Sie die dann in der Gefühlsecke ab oder argumentieren Sie nicht mit Fakten?
Ja, das mache ich immer. Natürlich, ich muss ja darauf eingehen, was mir jemand sagt. Ich halte ohnehin das Gespräch jetzt für die einzige Möglichkeit, Gespräch auch mit dem Einzelnen, wobei Gespräch immer gefährlich ist, weil jeder der Gesprächspartner wissen muss, er kann verändert aus dem Gespräch herausgehen. Es geht mir nicht um Bestätigung der Meinung des Einzelnen, dann breche ich irgendwann ab oder werde grob, kann ich auch. Aber wenn jemand ernsthaft diskutiert, bin ich bereit, auch wenn es noch so abstrus ist, was er fühlt.
Haben Sie denn den Eindruck, Herr Eggert, dass das funktioniert für Sie in den Gesprächen, für die CDU insgesamt?
Nein, ich habe ja gerade gesagt, dass alle großen etablierten Parteien dieses Problem haben. Sie haben die Zeit verschlafen. Sie geben Pressemitteilungen raus, die kein Mensch mehr liest, statt sich zum Beispiel im Internet zu organisieren, dort ihre Meinung kundzutun, mit den Leuten in den Chaträumen zu diskutieren. Das ist lange vernachlässigt worden.
Wir sind mittendrin in der Diskussion und vorab sage ich mal, wundern Sie sich nicht, wenn Sie so viel Geräusche hören. Wir stehen hier draußen, mitten in Dresden, vorm Kulturpalast. Und da gibt es auch Pferdegetrappel, denn das gibt es nicht nur in Wien, sondern auch in Dresden gibt es Fiaker. Nur damit Sie sich nicht wundern, die reiten gerade an uns vorbei.
Man muss sich keine Sorgen machen um die Infrastruktur in Sachsen. Das ist jetzt nicht etwa rückständig, sondern das ist einfach touristisch.
Das gehört zum Tourismus dazu, genau. Wir waren mittendrin im Thema Angst. Wie sieht es aus? Wie ist die Gefühlslage? Bastian Brandau, unser Korrespondent hier, Sie beschäftigen sich ja unglaublich viel damit. Ich habe immer den Eindruck, wenn ich so von außen drauf gucke, dass es den Sachsen ja eigentlich sehr gut geht. Das Land prosperiert und trotzdem gibt es Ängste. Trotzdem werden immer so Verlustängste und Kritik ausgesprochen. Wie erklären Sie sich das?
Ja, das stimmt. Die wirtschaftliche Entwicklung ist positiv, wobei man eben sagen muss, zum Beispiel die Löhne sind sehr gering. In vielen Regionen ist es eben dieses Problem des Abgehängtseins, öffentlicher Nahverkehr, Straßen und so weiter. Und was ich gerade schon beschrieben habe, dass eben die Leute auf der einen Seite, die noch faktenbasiert denken, kaum mehr kommunizieren können mit denen, die eben nur nach Gefühl handeln. Die sagen, mir geht es nicht gut, obwohl es mir persönlich sehr gut geht. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich sehr oft höre. Mir persönlich geht es gut, ich habe mein Haus, ich habe ein Auto, ich kann auch in Urlaub fahren, alles gut. Ja. Aber ich habe Angst, dass sich in Zukunft irgendwas schlecht entwickeln könnte. Also es ist sehr diffus, aber dem ist tatsächlich natürlich auch schwer, mit Logik und Ratio beizukommen. Also das ist dann tatsächlich wahrscheinlich verschlafen worden in den letzten Jahren von der Politik, von vielen Parteien. Aber es ist jetzt eben schwer einzuholen.
Heinz Eggert, früherer Innenminister von Sachsen hier bei uns in der Runde. Das ist ja eine Gefühlslage, die wir wahrscheinlich in ganz Deutschland beobachten können, möglicherweise sogar ganz Europa. Das sind ja Phänomene, die viel diskutiert sind. Nichtsdestotrotz, Sachsen ist ein Ort, ein Bundesland und gerade auch Dresden. Wir sind hier wenige Meter entfernt von dem Geburtsort der Pegida-Bewegung, wo man sich ja fragt, ist es so, dass hier möglicherweise ein spezieller, guter Humus auch für diese Stimmung in diesem Sachsen ist, mehr als anderswo?
wenn Sie bedenken, dass Dresden 500.000 Einwohner hat und dass Pegida, bei Pegida ungefähr 500 bis manchmal 2.000 Leute zusammenkommen. Und wenn der öffentliche Fokus monatelang immer nur auf diese Gruppe gerichtet ist, dann müssen Sie langsam den Eindruck haben, der Führer zieht schon wieder in Dresden ein, um seine Hochburg zu errichten. Das ist nicht so. Das heißt nicht, dass man das nicht ernst nehmen muss. Und was mich am meisten ärgert, als einer, der 1989 auf die Straße gegangen ist wegen Demokratie, nicht um besser zu leben oder mehr Geld zu haben oder so, dass die sich gerade auf diese Zeit berufen. Wir waren damals auf der Straße und das macht mich dann schon wütend.
Aber Herr Eggert, es ist ja leider nicht nur Pegida. Die letzte Bundestagswahl 2017, die hat ja gezeigt, dass die AfD hier die stärkste Kraft wurde. Ganz faktische Zahlen, messbar, nachlesbar.
Das ist richtig, aber Sie können nicht jeden Wähler der AfD zur völlig rechtslastigen Ecke zählen. Es gibt Leute, die wählen AfD und sagen, ich werde von denen gar nichts erwarten. Die können das gar nicht. Aber ich will den etablierten Parteien eins mitgeben. Und dann gibt es natürlich auch in der AfD solche Leute wie den Höcke, der mit dem Spaten durch Thüringen zieht, um den Führer wieder auszugraben. Das ist alles solche. Es ist so ein Mischmasch. Aber ich sage noch einmal, für meine Begriffe ist der Grund, über den kaum gesprochen wird, 2015 gewesen, als die Leute den Eindruck hatten, die Fundamente erbeben. Und dazu kommt eins, die Leute im Osten haben schon einmal erlebt, wie ein völlig starker Staat, so haben sie nämlich die DDR eingeschätzt bis zum Schluss, in sich zusammengebrochen ist.
Trotzdem möchte ich da wirklich einhaken, weil Sie waren die Partei, die CDU war die Partei, die das ja hier in Sachsen in der Hand hatte. Wo liegen die Defizite? Hat man es zu spät erkannt? Man hat es zu spät erkannt. Man hat nicht adäquat darauf reagiert.
Was hätte man machen sollen?
Ja, was denn? Frage ich Sie. Sie sind der Politiker.
Wir müssen nicht so tun, als ob Politik alles richten kann und eine einzelne Partei schon gar nicht. Aber was die CDU versäumt hat, ist, bis in die Vereine vorzudringen, mit den Leuten zu reden und rechtzeitig mit den Leuten zu reden und vor allem auch ganz deutlich zu machen, wir reden mit jedem, aber jeder, der nach rechts abdriftet, ist für uns kein Gesprächspartner mehr.
Ich glaube, das kann man durchaus als Versäumnis der CDU ankreiden, dass sie eben nicht rechtzeitig dieses Zitat von Biedenkopf, immun gegen Rechtsextremismus, das ist ja sehr lange weitergetragen worden, das war ja Politik der CDU und ein gewisser Grundrassismus ist dort nach wie vor vorhanden. Das ist einfach eine Stimmung, die weiter verbreitet ist in Sachsen, und bei Pegida war ja eben das Problem, dass es die Zivilgesellschaft in Sachsen nicht geschafft hat, dagegen anzugehen, anders als in Leipzig, wo die Zahlen ähnlich waren am Anfang, wo aber so viele Leute auf die Straße gegangen sind und haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Hier haben auch CDU-Politiker das Gespräch gesucht am Anfang. Es gab Angebote und dann hat man es irgendwann sein lassen, aber nie so richtig dagegen angehalten. Bis zu Michael Kretschmer, der jetzt hier am vergangenen Samstag, als alle anderen Parteien Rot-Rot-Grün hier diese Unteilbar-Demo besucht haben. Michael Kretschmer ist auf ähnlichen Demos gewesen, auf der ist er dann wieder nicht gewesen.
Ja, also Gott sei Dank ist er dort nicht gewesen. Ich würde auf keiner Demo mitziehen, wo die Antifa-Fahne gezeigt wird. Die gleichen Leute, die hinterher gerne, um den Frieden zu retten, Autos anstecken.
Aber ist ja am Samstag, glaube ich, nicht passiert.
Herr Eggert, ja, das sagt ja gar nichts.
Herr Eggert, ich zitiere mal die FAZ, die ist vielleicht jetzt nicht Antifa-verdächtig von der Grundlage her und ihrer Grundposition. Und da gab es vor wenigen Tagen eine Analyse auch der Verhältnisse hier in Sachsen. Und da, ich zitiere mal, Duldung und Offenheit nach rechts seien eben auch ein Grundcharakteristikum der CDU gewesen, der frühen Jahre, der Biedenkopfjahre ganz stark, aber auch danach, die letztendlich die CDU in diese Zauberlehrling-Position gebracht haben und den sie jetzt nicht mehr bändigen können.
Also Sie sprechen mit jemandem, der Innenminister war und der die Soko Rex gegründet hat und der gesagt
gegen
hat,
Rechtsradikalismus
gegen Rechtsradikalismus, und habe gesagt, wir werden diese Szene ständig unter Verfolgungsdruck setzen. Sie sind ein Fall für die Polizei. Wir lassen nicht zu, dass Menschen anderer Hautfarbe oder mit anderer Gesinnung bespuckt werden oder geschlagen werden oder bedroht werden.
Wie erfolgreich war Ihre Arbeit? Wie würden Sie
das einschätzen? Die war sehr erfolgreich. Wir haben nämlich bis 1995 dieses Phänomen dann einigermaßen in den Griff bekommen, weil man diesen Rechtslastigen deutlich machen muss, es kostet euch was. Wir leben ja so in einer Gesellschaft, die man sagt, wir sind sehr liberal. Manchmal habe ich den Eindruck, das Liberale ist eigentlich ein Deckmantel, um aus der Verantwortung rauszuziehen. Es gibt Ränder, mit denen muss man einfach vom Staat her rabiat umgehen.
Live in Dresden, live vor dem Kulturpalast senden wir. Wir haben einen weiteren Gast, Karin Wilke ist bei uns, Vertreterin einer Partei, die nach wie vor stärkste Kraft werden könnte in 2 Tagen bei der Wahl. Sie sind bei der AfD, herzlich willkommen. Sie sind kulturpolitische Sprecherin und wir haben ja gerade ein Stück sächsische Kultur gehört, Sebastian Krummbiegel. Ist das etwas, worauf Sie stolz sind?
Sie meinen jetzt darauf, Demokratin zu sein?
Nein, ich meine jetzt wirklich diese Musik und Sebastian Krummbiegel, die Prinzen. Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, das ist so sächsische Kultur, wie wir uns das vorstellen?
Naja, sicherlich gehört es dazu und sicherlich ist das jetzt nicht die Art von Kultur, die ich nun besonders stark kritisieren würde.
Hm. Aber ich bedanke mich
nochmal für die Einladung und möchte eine Anmerkung machen, eine kurze Anmerkung zu Heinz Eggert, dass der jetzt wiederum eine Floskel gebraucht hat, die AfD würde Ängste schüren. Diese Floskel, die einfach nicht stimmt, ärgert mich schon sehr. Und ich freue mich dann drauf, dass wir hinterher nochmal die Gelegenheit haben, tatsächlich miteinander zu reden und nicht nur übereinander zu reden.
Aber wir sprechen noch vorher zu einem anderen Thema.
Das werden wir gleich machen. Heinz Eggert kommt gleich wieder zurück, dann können Sie sich ordentlich krabbeln hier.
Genau.
Aber Sie sind kulturpolitische Sprecherin. Ich habe das auch mit Sebastian Krummbiegel auch vor einem Hintergrund gefragt. Denn das ist ja auch schon ein politisch engagierter Künstler, der sich auch ganz klar politisch positioniert. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch mit Ihrem Wahlprogramm, dann stört Sie das ja vor allem auch. Also, dass Kunst so aus Ihrer Perspektive zu politisiert ist und vor allem eben auch nach links ausschlägt. Da wollen Sie gerne korrigieren.
Nein, das will ich nicht. Kunst ist immer politisch und Kunst wird immer politisch sein müssen, weil wir haben einfach den öffentlichen Raum, das ist Politik und insofern kann man Kunst von Politik überhaupt nicht trennen. Was uns stört, ist ein erzieherisches, in eine bestimmte Richtung nur agierende Kulturbetrieb, der sagen wir mal, seit langer Zeit links ausgerichtet wurde durch kommunistische Vorläufer wie Herrn Gramsci, die Frankfurter Schule. Ich bin ja im Westen aufgewachsen und habe sehr wohl eben auch die Entwicklung im Westen verfolgt. Ich lebe seit der Wende erst hier im Osten und das hat viele Vorläufer und ist eine langwierige Geschichte, die jetzt zu solchen Auswüchsen fährt. Kommt hier in unserem Wahlprogramm, das uns unterstellt wird, eingreifen wollen.
Aber da würde ich gerne mal ganz praktisch nachfragen, weil Sie haben das Wahlprogramm irgendwie angesprochen und da findet sich auch so ein Aspekt wie dieser, nämlich Theater, Museen, Orchester sollen einen positiven Bezug zur eigenen Heimat darstellen und abbilden. Also sie sollen eine deutsche Leitkultur, sie sollen politisch korrekt sein. Ja, bitte.
Die Heimat ist ein Aspekt. Aber das heißt nicht, dass, wie es zum Beispiel auch von Frau Ackermann neulich Ängste geäußert wurden, es ist keineswegs so, dass wir nur die Heimat wollen. Ne? Wir wollen Offenheit. Es muss nicht gleich unbedingt, also Weltoffenheit ist ja eher ein nun inzwischen linkslastiger Begriff. Wir wollen Offenheit in der Kunst. Wir wollen Freiheit und wir wollen Offenheit für die Kunst in jeglicher Hinsicht. Wir wollen keine Einschränkung haben und wir wollen nicht diesen sehr linksorientierten, ich nenne es jetzt mal Kulturbetrieb. Mhm. Danke.
Habe ich da etwas vor Augen, was die baden-württembergische AfD gemacht hat? Und ich frage mich, ob das etwas ist, was Sie auch vor Augen haben. Da gab es dann eine Anfrage im Landtag an die Opernhäuser, an die Theater im Lande, dass man mal bitte vorgelegt haben wolle, wie viele ausländische Künstler da auftreten, wie viele, wo die Ausbildung stattgefunden hat. Ich stelle mir das gerade bei der Semperoper vor, ein internationales Haus. Ist das etwas, womit man diese Weltoffenheit, die Sie gerade da propagiert haben, stabilisiert und fördert?
Ich hatte jetzt die Baden-Württemberger, wenn Sie das so sagen, ich denke eher an Altenburg hier in Sachsen, beziehungsweise Thüringen, an den Hauptmann von Köpenick, der dann provokativ durch einen schwarzen Schauspieler dargestellt wurde. Der Hauptmann von Köpenick, das ist eine so urdeutsche Geschichte, dass ich mir, dass ich das sehr merkwürdig finde, wenn man jetzt einfach nur, um zu provozieren, ihn mit einem schwarzen Darsteller besetzt.
Das finde ich jetzt rassistische Eigenleistung geradezu. Ich finde es interessant, dass Frau Wieger gar nicht belegt, das kam jetzt das erste Beispiel. Ich würde aber auch noch mal fragen, wo Sie in Ihrer Partei positioniert sind, weil es gab ja die Aufkleber und die Forderung der Dresdner AfD, keinen Cent für politische Kunst. Jetzt sagen Sie etwas anderes, aber Sie sind ja auch eine Vertreterin, die das Vertrauen Ihrer Partei letztendlich nicht mehr erhalten hat. Von daher wäre das vielleicht noch mal eine Frage an an Sie. Sie sind auf Platz 37 gewählt worden, nachdem Sie es mehrfach vorher versucht haben, in einem aussichtslosen Direktwahlkampfkreis treten Sie an. Inwiefern sind Sie überhaupt noch in der AfD stellvertretend?
Also ich denke nicht, dass dieser Direktwahlkampf mein Wahlkreis nun völlig aussichtslos ist. Ich hoffe, dass ich dort gute Werte erzielen kann. Und nun dieser Listenplatz, ich bin darüber nicht glücklich. Keine Frau in der Partei ist sehr glücklich oder, ich sage es jetzt mal so, aber ich denke, dass ich immer noch eine gewichtige Stimme in der Partei
bin. Vielen Dank.
Von Anfang an war.
Soweit Karin Welke, kulturpolitische Sprecherin der AfD.
Live aus Dresden hören Sie Deutschlandfunk Kultur heute 2 Tage vor der Landtagswahl, bei der es einen großen Wettlauf geben könnte um die Spitzenposition zwischen CDU und AfD. Das ist jetzt einmal eine rein numerische Betrachtung, aber es gibt natürlich auch einen inhaltlichen Wettlauf und einen Wettbewerb um die Frage, wer sind heute eigentlich die wahren Konservativen? Karin Welke ist weiterhin bei uns, die kulturpolitische Sprecherin der AfD. Sind Sie das heute?
Ja.
Die Konservativen, die wahren Konservativen?
Ich bin sicher konservativ, ja.
Okay.
Weder Nazi noch Rassist, aber konservativ vielleicht schon.
So, Heinz Eggert steht auch weiterhin neben uns.
Vor allem aber alternativ.
Ja, CDU-Mitglied, schon lange sächsischer Innenminister. Wenn Sie das hören, haben die Ihnen das Wort konservativ abgenommen, die AfD? Sind Sie die Echten?
Also ich glaube, wer darüber einen Wettstreit beginnt, der hat schon verloren. Es geht nicht darum, um echt oder um unecht. Es geht einfach darum, ob das in den Programmen zum Beispiel vorkommt. Ich bin sehr für konservativ. Solange es nicht dem Fortschritt entgegensteht und solange es keine Ausweichung gibt, die menschenverachtend sind nach der Devise, die und die gehören nicht dazu. Ich habe das vorhin gehört, was Sie gesagt haben, Frau Wilke. Ich hatte auch Ihr Programm gelesen in der Vorbereitung der Sendung. Damit hätten Sie auch, Sie sind ja im Westen aufgewachsen, zu DDR-Zeiten bei Margot Honecker Karriere machen können. Denn genau diese Thesen kenne ich aus der DDR. Wir müssen das Theater so entwickeln, dass die sozialistische Heimat gepriesen wird. Geld nur für die, die auf unserer Parteilinie stehen. Die anderen werden ausgebotet oder bekommen die Gelder entzogen. Also das ist ja auch alles diskutiert worden. Sie können ja ruhig ein bisschen schärfer argumentieren. Sie machen das ja in Wahlkämpfen auch. Da haben Sie ja schon ganz andere Sätze gesagt. Das ist das, was mich ärgert. Ich habe die DDR erlebt und ich weiß, worunter wir gelitten haben. Und wenn ich das jetzt höre, was Sie als Kulturpolitik verkaufen wollen, kann ich nur sagen, nicht zurück in die Zukunft, sondern zurück in die Vergangenheit.
Frau Welke? Ja.
Also ich habe die DDR sehr, sehr kritisch gesehen. Sie wissen, ich habe bei Kennzeichen D gearbeitet. Dort waren die Korrespondenten, die über die DDR berichtet haben, aber nicht im Sinne von Margot Honecker, sondern genau das Gegenteil war der Fall. Insofern ist es fast eine Beleidigung, was Sie da tun. Ich kenne die DDR, weil meine Großmutter hier in Dresden lebte und ich habe Familie hier, mit denen wir auch ständig Auseinandersetzungen geführt haben. Ich hatte sogenannte Geheimnisträger in meiner Familie, die verhindert haben, dass wir an Familienfesten teilnehmen durften. Ich bin überhaupt keine Freundin der DDR.
Aber wir sehen ja, wir sind schon mittendrin. Wir sind drin im Kampf um Deutungshoheit. Ja, also wir sind darum, wie bewertet man Geschichte und...
Ich muss das nochmal richtigstellen. Ich meinte jetzt Sie nicht in der Person, sondern ich meinte das, was ich lese von der AfD über Kulturpolitik und der Satz, den Sie vorhin gesagt haben, mit der Heimat. Und wenn Sie sagen, ein Schwarzer spielt den Hauptmann von Köpenick, dann muss ich sagen, weg
mit dem... Das ist ein urdeutsches Stück.
Ich habe neulich einen Schwarzen in der Weihnachtszeit als Weihnachtsmann gesehen. Da gibt es noch viel aufzuräumen.
Herr Eggert, Sie haben selbst angesprochen vorhin die große Marke 2015. Und da war ich mir nicht ganz sicher, ob Sie damit eigentlich auch bezeichnen, dass Ihre CDU da möglicherweise politisch einen Fehler gemacht hat. Was man für die sächsische CDU sicherlich feststellen kann, dass man da auch nicht ganz sicher war, wie man das eigentlich beurteilt. Und möglicherweise ist das der politische Raum, ob man ihn nun konservativ nennt oder wie auch immer, den Sie freigelassen haben.
Wir haben in dieser ganzen Debatte gibt es zwei große Unwahrheiten. Das eine ist, was die Frau Göring-Eckert immer wieder sagt.
Von den Grünen.
Von den Grünen. Jeder Flüchtling, der kommt, ist eine Bereicherung für Deutschland. Das ist Quatsch. Da braucht man nur durch die Neustadt gehen. Da sieht man viele, die man eher abschieben sollte, weil sie kriminell sind, aber keine Bereicherung. Und der zweite Satz, der kommt von der AfD zum Teil. Jeder Flüchtling, der kommt, ist eigentlich für uns eine Bedrohung. Und das ist genauso gelogen wie der andere Satz. Und dazwischen ist das Feld, auf dem man diskutieren muss. Und wenn ich sagte, 2015 war so wie ein kleines politisches Erdbeben, dann merke ich, dass es in den Leuten immer noch nachwirkt. Die sagen, die sprechen mit mir über die in einer Kommune, Sie haben nachher noch eine tolle Bürgermeisterin hier in der Runde, in der Kommune und sagen, ja, aber bei uns haut das mit der Beleuchtung der Kommune nicht hin. Und nach einer Weile kommt, naja klar, aber für die Flüchtlinge habt ihr Geld. So, das ist diese Diskussion, die sich überall so ein bisschen unterirdisch langzieht. Und da wird Angst gemacht. Da hinten hängt ein Plakat, eine Schwangere auf dem Plakat, darunter, Deutsche machen wir selber. In Chemnitz hängt ein Plakat.
Jetzt machen wir einen ganz kurzen Stopp an diesem Moment, Karl und Wilke. Was argumentieren Sie dagegen?
Also erstmal nochmal zu Herrn Eggert. Der DDR-Staat hat die Nazis integriert. Im Westen wurden sie identifiziert und isoliert. Das hätte die CDU nach der Wende aufarbeiten können und sollen und müssen. Sie hat es totgeschwiegen. Und insofern haben wir an manchen Stellen einige Probleme.
Karin Wicke, ich habe jetzt noch eine Frage.
Also beide stimmt nicht.
Natürlich
in der Bundesrepublik sind sehr viele Nazis einflussreiche Leute in der Politik, in den Gerichten geworden. Und in der DDR sind die Leute, da hat nach der Devise, wer Nazi ist, entscheide ich, hat Ulbricht gesagt. Und was hat das bitte mit der Aufarbeitung nach 1990 zu tun? Wir haben in der CDU nicht einen einzigen Nazi auf einem Ministerposten gehabt.
Also ich bin 1953 geboren.
Ja, ich 46,
was in den 50er Jahren war, weiß ich jetzt nicht. Da ist sicherlich vieles schiefgelaufen. Aber wir haben in den 60er Jahren, an die ich mich sehr, sehr gut erinnern kann, haben wir unsere Eltern, die Generation unserer Eltern und Großeltern befragt. Wir wollten ganz genau wissen, was habt ihr gemacht?
Ich finde das ja schön, dass jetzt zwischen Ihnen beiden hier, zwischen CDU und AfD, ein Wettbewerb rhetorischer Art besteht,
wer
besser entnazifiziert hat. Das wäre wahrscheinlich ein Thema für heute.
Für heute und vielleicht für eine weitere Sendung. Wir lassen das jetzt an dieser Stelle stehen und bedanken uns bei Karin Wilke, kulturpolitische Sprecherin der AfD, und Heinz Eggert, der uns auch noch erhalten bleibt. Und wie sich das natürlich für eine Live-Sendung bei uns im Deutschlandfunk Kultur hört, haben wir auch Live-Musik. Und sie kommt jetzt von Thabet Azawi. Er spielt bei Banda Internationale und er hat sein Lieblingsinstrument mitgebracht. Das ist die Ut. Und die wollen wir jetzt hören. Aus für mich wie eine Gitarre, ist ein bisschen bauchiger, ist ein arabisches Saiteninstrument. Und die Ud, die Sie in der Hand haben, Herr Azawi, die hat eine ganz lange Geschichte.
Stimmt. Diese Ud habe ich seit 2003. Die ist eigentlich die erste Ud, die in Syrien mit 7 Saiten gebaut wurde, von Bessin Udbauer in Syrien. Da war es eigentlich ist die letzte Ud, die von ihm gebaut wurde, habe ich mit mir durch die Länder mitgenommen. Für sie bin ich nach Syrien zurückgekommen, um sie abzuholen, sage ich mein Baby. Für sie bin ich auch im Jemen, also zurück zum Kriegsgebiet gefahren, um sie abzuholen. Habe sie sicher, was ich selbst nicht gemacht habe, nach Deutschland geschickt, mit DHL aus der Türkei oder von der Türkei nach Deutschland. Und als ich nach Deutschland ankam, habe ich gemerkt, okay, die Ud ist zerstört. Diese Ud, die 2 Bürgerkriege überlebt hat, hat DHL nicht überlebt.
Daran erkennt man möglicherweise die wahren Infrastrukturprobleme in diesem Lande. Diese Ud ist Teil der Musik von Banda International und ich begrüße 2 weitere Mitglieder dieser Combo, nämlich einmal Miau Tomaszewski und Alfred Haberkorn. Schön, dass Sie da sind und uns erklären können, was das ist, die Banda Internationale.
Also die Banda Internationale ist ein Projekt, was wir seit 2015 eben betreiben. Der Band ging eine Band sozusagen zuvor. Wir waren eine Blaskapelle namens Banda Kommunale, die es seit 2001 gibt. Und als das Ganze mit Pegida losging und sich dann nach wenigen Wochen ja bereits gezeigt hat, in welche Richtung diese Stimmen von Pegida gehen. Und als dann klar wurde, als Lutz Bachmann mehr oder weniger offen zur Gewalt gegen Geflüchtete aufgerufen hat und in Freital einfach die Situation eskalierte, wir dort hingefahren sind, haben wir gesagt, wir werden einfach mal das mit der Integration vormachen und wir suchen jetzt geflüchtete Musiker, die unter anderem auch wegen ihrer Musik geflüchtet sind und integrieren die in die Band.
Also die kommen dann an mit Musikinstrumenten, die dann kaputt gehen. Aber wieder repariert worden sind. Gott sei Dank. Sie haben jemanden gefunden hier, der eine Ud reparieren kann?
Genau, also durch die Wander Internationale, damals Kommunale, habe ich den Jost von Hühne in der Neustadt kennengelernt. Er hat mein Baby gerettet.
Jetzt haben Sie gerade hier, Sie waren schon Gäste, auch als wir gerade mit Frau Wilke von der AfD gesprochen haben. Und ich habe mehrfach an Ihren Reaktionen gemerkt, dass Sie das schon ein bisschen aufbringt, Herr Tomaszewski.
Ja, natürlich. Es bringt uns in den letzten Jahren alles Mögliche hier in Sachsen auf. Nicht nur die Kulturpolitik der AfD. Ich glaube, am meisten hat uns schon bei Pegida gestört, dass es dort vielleicht auch tatsächlich Leute gab, die Ängste, die Sorgen, Probleme hatten und es aber weder die AfD noch Pegida noch bis jetzt ernst zu nehmen eine andere Partei geschafft hat, das abzufischen und zu sagen, okay, irgendwo auf dem Land brennt die Laterne nicht und irgendwo fährt der Bus nicht und irgendwo gibt es keinen Arzt und irgendwo wird das Jugendzentrum von Neonazis betrieben und ja, ein Haufen anderer Probleme. Ich glaube, eins der größten ist irgendwie immer noch die Diskrepanz des Selbstverständnisses zwischen Ost und West, auch der Löhne. Und da läuft so eine Truppe wie Pegida Woche für Woche zum 180. Mal mit der Parole gegen Muslime und Ausländer. Aber eigentlich geht's doch um etwas anderes. Und ich muss sagen, als Ausländer, als Wirtschaftsflüchtling, muss ich sagen, hey,
Sie kommen ursprünglich aus Polen.
Ich komme aus Polen. Ich muss sagen, ey, es ist euer Problem. Es ist nicht unser Problem. Ihr habt hier irgendwas anderes zu lösen. Warum tragt ihr uns vor euch?
Fragen wir vielleicht nochmal Tabit Azawi. Sie spielen ja mit, Sie sind Bandmitglied von Banda Internationale. Wie erleben Sie denn das Klima hier? Sind Sie Anfeindungen ausgesetzt?
Naja, also ich merke, es ist immer schlimmer geworden seit 2015 bis heute. Es ist grausamer geworden. Und tatsächlich, in der Band lebt man die deutsche, eigentlich die europäischen Werte, die Menschenrechte und Demokratie und so weiter und so fort. Aber ich sehe uns als genauer Gegenteil zu den Leuten, die auf dem Altmarkt oder vor dem Hauptbahnhof den Mord von Herrn Lübcke feiern. Und wir feiern Leben und Menschenrechte und Menschen oder offenes Dresden, offene Gesellschaft und die anderen feiern Mord.
Wer sind denn mehr? Wer ist denn die Mehrheit, wenn Sie das so stimmungsmäßig aufgreifen? Wir haben mit Herrn Eckert gesprochen, dem früheren Innenminister, der ja bei Pegida gesagt hat, nehmt das nicht so ernst, das ist nicht diese Stadt. Das sind 500.000 Menschen, das sind eben dann doch nur ein paar hundert oder ein paar tausend. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, unterm Strich muss man doch feststellen, dass 75% der Sächsinnen und Sachsen die AfD nicht wählen werden.
Ich glaub, das schauen wir mal am Sonntag, nicht? Das ist ja noch nicht ausgemacht.
Ja, dann sind es halt 28%, die die AfD wählen, aber von einer Mehrheit kann man da noch lange nicht sprechen.
Aber es ist eine laute Mehrheit.
Ja, und das ist die Frage der Kultur in Deutschland. Ob diese Lautstärke tatsächlich diese Beachtung verdient. Da kann sich, glaube ich, jeder mal selbst fragen, ob das Chaos, das er im Internet erlebt, ob es für ihn richtungsweisend sein sollte.
Alfred Haberkorn, wie ist dann die Antwort von Banda Internationale? Ich meine, dass sie intern in der Band das leben, das sieht man, das hört man, das ist auch laut, ja, es ist gut, aber wie trägt man das dann nach außen?
Na, eigentlich durch ein positives Beispiel. Also tatsächlich, es ist für uns überhaupt gar kein Problem, miteinander gut auszukommen, gut zu musizieren. Der internationale Hintergrund unserer Band, der auch vorher schon international war, wie gesagt, Michał ist aus Polen, wir haben noch einen Russen und was auch immer in der Band, das ist einfach überhaupt kein Grund für ein Problem. Und diese Message, das zu zeigen, verbunden mit einer positiven Musik, die wirklich Spaß macht und zu der man sich bewegen kann, das nach außen zu tragen und aber auch zu zeigen, wie das geht, dieses Miteinander, das ist ja wichtig.
Was heißt nach außen? Gehen Sie nicht nur auf Marktplätze, sondern gehen Sie zum Beispiel auch in Schulen? Oder weil ich denke, auch da muss man ja vielleicht ansetzen, nicht? Wenn man sowas leben will.
Genau, also wir gehen an sehr viele unterschiedliche Orte. Diese Woche haben wir zum Beispiel schon im Gefängnis gespielt, so, ne? Und werden es auch nächste Woche wieder tun. Und wir spielen auch auf Protestveranstaltungen gegen Rechtsruck-Festivals. Und natürlich gehen wir auch in die Schulen mit unserem Message. Das heißt, wir machen jetzt seit 3 Jahren auch Workshops an Schulen, wo wir mit unserer internationalen Truppe hingehen und mit den Kindern Musikinstrumente bauen oder uns
oder
halt
reparieren, wie die Ud
vielleicht. Ja, genau, reparieren, wenn sie dann kaputt sind, genau.
Die Banda Internationale, hier vertreten durch Herrn Haberkorn und durch Herrn Asabi und durch Herrn Tomaszewski. Vielen Dank für Ihren Besuch hier.
Wir sind im Kulturpalast, stehen draußen, gucken sozusagen auch das historische Dresden. Und wir wollen aber den Blick ein bisschen weiten. Und zwar wollen wir nach Ostritz gehen. Das ist eine kleine Stadt, 2300 Einwohner, an der Grenze zu Polen. Marion Prange, die Bürgermeisterin, ist bei uns. Und wenn ich Sie besuchen möchte, Frau Prange, dann muss ich in Polen aussteigen.
Ja, genau so ist das. So steigen Sie auf polnischem Gebiet aus, gehen über die Brücke, über die Oder-Neiße und sind dann in Ostritz bei uns.
Sie haben keinen Bahnhof mehr?
Wir haben einen Bahnhof, aber der liegt immer auf polnischer Seite.
Okay, das ist eine schöne Antwort, ja. Also das ist ja quasi, ist es einfach Ihr gemeinsamer Bahnhof. Dresden, 2 Tage vor der Landtagswahl. Deswegen sind wir hier und haben unter anderem die Frage, wie ist denn so der Sachse? Und wir hätten eine Antwort von 1979.
Sind die Koffer noch so schwer und sind zu voll die Tücher? Und ist es Essen nicht weit her, das kennt er zu genießen. Der Sachse tut nicht knietschen, der Sachse sind die Liedchen. Sing, mein Sachse, sing, es ist
Sing, mein Sachse, sing. Ich habe vorhin von Heinz Eckert gelernt, bitte nicht sächsisch nachmachen, wenn man es nicht kann. Deswegen versuche ich es gar nicht erst. Aber wir haben ja eine echte Sächsin hier bei uns, die Bürgermeisterin von Ostritz, Marion Prange. Sie kennen das Lied?
Ja, ich habe gerade versucht, den Text da ein bisschen mitzusummen, aber einige Textzeilen sind mir doch entfallen in der Zwischenzeit.
Jürgen Hart war das, 1979. Es gibt ja immer so Bilder von Landsmannschaften, von Bundesländern, von den Menschen, die dort leben. Da gibt es die Bilder von außen, da gibt es auch die Selbstbilder. Wie würden Sie denn den Sachsen beschreiben?
Ja, da muss ich an eine ganz kleine Begebenheit, fällt mir spontan an, als ich neulich beim Bäcker war und 25 Stück Kuchen kaufen wollte für meine Verwaltung zum Kaffee trinken, war die Verkäuferin sehr bemüht darum, die Kuchen so einzupacken, dass mir ja nichts runterfällt und hat dabei sich immer selber und mir Mut zugesprochen, dass sie das gut hinbekommen wird und dass wir ja schon immer einfallsreich und ideenreich gewesen sind. Und natürlich fand ich das richtig höflich, nett. Ich denke, die Sachsen sind bodenständig, sie sind reisefreudig, so wie das Lied beschreibt, und ich denke, sind sehr offen.
Sind Sie auch autoritätshörig?
Das denke ich eher nicht.
Also was ich gelernt habe auch über die Sachsen, und wahrscheinlich kann man da auch verschiedene Punkte in der Geschichte ansetzen, an denen man das ablesen kann, dass gerade auch mit Blick nach Norden, also auf die Preußen, ja auch so eine gewisse, ja, andere Spielart und Lebensart und Lesart gelebt wurde und gewöhnt.
Ja gut, in Preußen bin ich jetzt nie so bewandert, aber ich weiß, dass zum Beispiel die Oberlausitzer gerne so betitelt werden, dass sie so einen Dicknüschel haben. Ne? Aber ich denke mal, und dieser angeblich oder gefühlten äußerlichen harten Hülle, da steckt doch ein tiefes Herz.
Also ich denke,
tiefe Verbundenheit.
Ja, um eben politisch das wachzurufen, wahrscheinlich die wichtigste große Opposition, ich weiß jetzt nicht, ob man die DDR-Führung als die Preußen bezeichnen kann, aber Leipzig, aber auch andere Städte in Sachsen waren ja eben auch der Ursprung der friedlichen Revolution vor 30 Jahren. Bastian Brandau ist auch weiterhin bei uns, unser Landeskorrespondent von Deutschlandfunk Kultur. Und ich glaube, man darf das sagen, ein Zugereister, aber natürlich jetzt schon seit einigen Jahren in Sachsen zu Hause. Da ist ein bisschen die Frage, wie viel Selbstbild Sachsen ist das schon und wie viel Fremdbild ist da noch dabei? Wie würden Sie die Sachsen beschreiben?
Ich tue mich tatsächlich so ein bisschen schwer, da zu verallgemeinern, weil das eben auch politisch so instrumentalisiert wird. Das ist eben das große Problem. Und natürlich, Frau Prange kommt aus der Oberlausitz, das ist natürlich eine ganz andere Welt, als wenn man in Chemnitz aufwächst oder so. Da würde mir wahrscheinlich jetzt jeder zustimmen. Von daher finde ich, genau, weil es eben bis zum 7-jährigen Krieg zurück wird hier rekurriert auf die preußische Vorherrschaft. Da werden tatsächlich Sachen noch heute mit erklärt. Aber es gibt eben diesen Sachsen-Stolz, Sachsen-Chauvinismus, der ja auch in den 1990ern mit aufgebaut wurde und der eben jetzt so ein bisschen problematisch doch durchaus sich äußert.
Darf ich da einhaken? Chauvinismus, Frau Prange, Sie sind ein bisschen bei uns, haben schon ein bisschen zugehört und ich habe Ihnen richtig angemerkt, als die eben gerade in der letzten Stunde Heinz Eckert diskutiert hat mit der AfD und hat es richtig gegärt in Ihnen, habe ich gemerkt. Ist ja auch ein Stereotyp, weil ich eben gesagt habe, autoritätshörig. Ist das so ein Stereotyp, dass Sie stört, dass Sie da so in den Topf geworfen werden?
Ja, also ich denke, das stört mich sehr und das stört viele Sachsen hier. Und die Sachsen setzen sich schon sehr mit dieser ganzen Materie auseinander. Und man sollte es eben nicht immer so politisieren, sondern einfach mal fragen, was wollen wir denn eigentlich? Denn nur auf die Straße zu gehen und zu sagen, was wir nicht wollen, das kann ja nie die Lösung sein.
Marion Prange, Bürgermeisterin von Ostritz, was man in Ihrer Stadt will und was man nicht will, was man da auch verhindert hat, zum Beispiel durch ein Friedensfest. Das besprechen wir gleich hier im Deutschlandfunk Kultur.
Wir haben ja gesagt, wir wollen noch mal genauer hingucken. Dort gibt es ja auch mal das Gefühl, was hier überhaupt allerorten viel zu spüren ist. Wir sind abgehängt. Noch so ein Klischee, noch so eine Stereotype, die wir uns in dieser Sendung noch mal ein bisschen genauer angucken wollen. Aber bevor wir in Ostritz aussteigen, wie gesagt, wir müssen in Polen aussteigen, wenn wir den Zug nehmen wollen, weil es nämlich keinen Bahnhof mehr auf deutscher Seite gibt. Die Chemnitzer können das zum Beispiel gut nachvollziehen. Da halten nämlich überhaupt keine Fernzüge, muss man sich auch mal vorstellen. Die drittgrößte Stadt, 250.000 Einwohner und es hält kein ICE. Die müssen dann 80 Kilometer nach Leipzig fahren. Kann man mal fragen, wie ist es eigentlich, wenn man sich abgehängt fühlt? Bastian Brandau ist dem mal nachgegangen.
Der Haltepunkt Chemnitz-Küchwald, fahrplanmäßig hält hier nur die Citybahn, eine Straßenbahn, die weiter ins Umland fährt. Doch weil eine Brücke im Zentrum saniert wird, müssen Reisende auf dem Weg nach Leipzig einen Bus nehmen, um hier im Chemnitzer Norden den Regionalexpress zu erreichen. Urlaubsreisende wuchten ihre Koffer in die schmalen Einstiegstüren, eine Großfamilie, Kinder, Karre und Gepäck. Beobachtet von Markus Haubold, der die Strecke regelmäßig pendelt. Haubold ist im Vorstand des Fahrgastverbands ProBahn Mitteldeutschland.
Wir sehen hier historisches Wagenmaterial, das sind umgebaute Reichsbahnwagen sozusagen. Zwar schön mit Abteilen, aber eben sonst alles veraltet. Wir haben relativ schmal und hohe Einstiege und Trittflächen, gerade für ältere Leute und Gehbehinderte, sehr, sehr schwer zu erklimmen sind. Wir haben keinen Komfort in dem Sinne, dass es irgendwie an Plätzen Steckdosen gibt. Das ist wirklich, sieht altbacken aus, teilweise nicht so sauber. Laut, man hört es dann beim Bremsen.
Es sind zumindest auf dem Gang Geräusche und Lautstärken, die man heute beim Zugreisen in Deutschland nicht mehr gewohnt ist. In den Abteilen sind die Sitze neu gepolstert, die Wände frisch. Und dennoch sind gerade auf dem Boden dem Wagen die Jahrzehnte anzusehen.
Ich fühle mich etwas zurückgesetzt in das Jahr 1980. Man fährt jetzt zwar nicht unbequem, aber es ist eben einfach nicht mehr den Standort, den man von heute von modernen Zügen gewohnt ist.
Seit 2015 fährt die Mitteldeutsche Regiobahn des Unternehmens Transdev Regio Ost auf der Strecke nach Leipzig. Statt Neigetechnikzügen der Deutschen Bahn fahren seitdem die silberblauen Züge der MRB mit ihren alten Reichsbahnwaggons. Doch nicht nur der geringere Komfort, der erschwerte Einstieg und die fehlende Klimaanlage seien das Problem, findet Pendler Haubold.
Wir hatten immer mal wieder, kürzlich erst vor ein, zwei Monaten, Ausfälle in Größenordnungen, wo ein Drittel der Fahrten ausgefallen sind. Grund war zumindest dieses Jahr, dass einfach zu wenig Wagenmaterial da war. Man hat insgesamt 4 Zuggarnituren, 2 davon sind ausgefallen, sprich man braucht 3 für den Betrieb, waren nur 2 da, deswegen fallen ein Drittel der Fahrten weg. Es ist einfach zu wenig Ersatzmaterial da, um solche technischen Ausfälle kompensieren zu können.
Verzögerungen im Ausbau oder bei der Elektrifizierung gibt es auch auf den Strecken von Dresden nach Görlitz und Berlin. Sachsen habe nach 1990 stark auf den Straßenausbau gesetzt, den Schienenverkehr vernachlässigt, sagt Katja Meyer, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag und Spitzenkandidatin ihrer Partei.
Gerade wenn ich in die Region im Ostsachsen und in Westsachsen gucke, dann stelle ich fest, dass nach 1990 dort ein dichtes Eisenbahnnetz war, dass es eine Fernverkehrsanbindung gab. All das, diese Strecken wurden alle abbestellt. Das heißt, wir müssen da wirklich gucken, dass wir die Region wieder an den Fernverkehr anbinden.
Denn in Chemnitz, einer Stadt mit 250.000 Einwohnern, hält seit Jahren weder ein Intercity noch ein ICE. Und das mache auch etwas mit einer Stadt und ihren Einwohnern, findet auch ProBahn-Mitglied und Chemnitzer Markus Haubold.
Man fühlt sich natürlich abgekoppelt, abgehangen. Man fühlt sich so wie das Übriggebliebene. Das trifft ja nicht nur Chemnitz, das betrifft den gesamten südwestsächsischen Raum, der abgekoppelt ist. Und das ist für die Menschen dort, auch für das Selbstbewusstsein der Region natürlich nicht gut.
Deutschlandfunk Kultur hier live aus Dresden. Marion Prange steht immer noch bei uns, Bürgermeisterin von Ostritz. Das ist eine 2300-Seelen-Gemeinde an der Grenze zu Polen. Frau Prange, fühlen Sie sich abgehängt?
Also direkt abgehängt fühlen wir uns eigentlich nicht. Es ist uns jederzeit möglich, mit dem Zug nach Görlitz, nach Zittau oder nach Dresden zu fahren. Wir haben eine gute Anbindung auf der A4 Richtung Dresden. Wir können nach Berlin fahren, sicherlich vielleicht etwas umständlich und mit mehr Zeit verbunden. Aber ich denke, es gibt schlimmere Regionen, die wirklich von abgehängt sein sprechen können.
Und wie ist das so mit dem Download von Filmen oder dem Upload von wichtigen Firmendaten? Also Sie ahnen, ich spreche das Internet dann?
Ja, das haben wir ja jetzt Gott sei Dank beendet, den Breitbandausbau. Und ich bin jetzt glücklich darüber, dass jetzt auch auf den Weg gebracht werden sollen, dass die Kommunen alle mit einem breiten Mobilfunknetz versorgt werden sollen. Bei uns ist ja immer das Problem gewesen, dass wir direkt an der polnischen Grenze nicht strahlen konnten, obwohl wir den LTE-Mast vor der Tür haben. Und das haben wir mehrmals Michael Kretschmer auch mit auf den Weg gebracht.
Die Ministerpräsidentin.
Ja, und gestern habe ich gelesen, dass das jetzt passieren soll. Und da freuen wir uns natürlich
drüber. Da ist ja politisch was Interessantes passiert. Da waren Sie als Kommunen ja bisher in der Pflicht, auch mitzufinanzieren und sind es jetzt nicht mehr. Was natürlich für Sie sicherlich eine sehr schöne neue Situation ist. Jetzt habe ich heute Morgen vom Spitzenkandidaten der AfD in einem Interview lernen müssen, Jörg Urban. Genau das hatte die AfD vorgeschlagen im Landtag, ist damit abgeblitzt, wie das halt so der Opposition passiert. Und dann hat die CDU sich das zu eigen gemacht. Jetzt bin ich fast verlockt zu sagen, verdanken Sie das schnelle Internet auch ein Stück weit der AfD?
Also das würde ich nicht so sehen. Ich weiß, 2017 rief Michael Kretschmer noch vor seiner Zeit als Ministerpräsident bei mir mal Gründonnerstag an, ob ich 5 Minuten Zeit für ihn hätte. Und genau da ging es nämlich um dieses Thema, dass die Kommunen gesagt haben, wir können diese 10% Eigenanteil nicht aufbringen. Bitte kümmern Sie dich doch mal darum, Kommunen, die in der Haushaltskonsolidierung sind, wie das passieren könnte. Und wir haben auch angesprochen, dass die Kommunen mal zusätzlich mit Finanzmitteln ausgestattet werden sollten, die nicht an schwierige Förderregularien gebunden sein müssen und über vieles mehr. Und als er dann Ministerpräsident geworden ist, rief er mich dann auch im Januar an, Frau Prange, wir haben das aufgenommen, was Sie und Ihre Bürgermeister da uns mit auf den Weg gegeben haben. Und das hat uns sehr gefreut und das honorieren wir natürlich auch.
Nicht nur er war ja zu Besuch bei Ihnen, auch der Bundespräsident. Das passiert ja nicht alle Tage, dass ein kleines Städtchen Besuch vom Bundespräsidenten bekommen. Und ich erinnere mich an den Satz, den Sie vor ein paar Minuten gesagt haben. Es war uns auch wichtig, nicht nur dagegen zu sein, sondern auch für etwas zu sein. Was haben Sie gemacht dafür, dass der Bundespräsident gekommen ist?
Ja, das war schon ein sehr umfangreiches, ich will es jetzt mal sagen, Bewerbungsgespräch, als das Bundespräsidialamt und die Staatskanzlei bei mir am Tisch saßen im Ratssaal und ich vorstellen musste, warum der Bundespräsident denn unbedingt nach Ostritz kommen sollte. Was gibt es denn da Besonderes? Und ich fand das im Nachgang sehr gut, als wir das Bewerbungsgespräch geführt haben, mit welchen guten Sachen wir in der Lausitz in unserer Region punkten können und auf die wir auch stolz sein können. Und das vergessen wir manchmal so im Alltag.
Und dazu zählt, ich habe es vorhin erwähnt, das Friedensfest.
Das bezieht sich ja jetzt nicht nur auf das Friedensfest, das bezieht sich auf das, was wir im Alltag sozusagen zum Leben benötigen. Wo leben wir? Wie können wir leben? Wir haben schöne Kitas, 2 Stück, wir haben das deutsch-polnische Kinderhaus, eine freie Schule, wir haben ein Mewabad, wo sich die Eltern und Großeltern sehr engagieren. Wir liegen, glaube ich, an dem schönsten Radwegeabschnitt des Oder-Neiße-Radweges, was bei uns direkt vor der Haustür lang geht. Wir haben kleine mittelständische Betriebe und das sind doch die Sachen, die Leute bewegen.
Aber jetzt ganz ehrlich, hat aus Herz, Frau Prange, den Bundespräsidenten hat natürlich das Friedensfest auch interessiert und den Ministerpräsidenten, weil Sie haben sich nämlich ein bisschen gewehrt gegen Rechtsrock-Veranstaltungen. Ich belasse es jetzt mal dabei, haben gesagt, das können wir nicht einfach unkommentiert in unserer kleinen Stadt so stehen lassen. Und deshalb, weil ich fragte für etwas, gesagt, da setzen wir was dagegen. Da machen wir auf dem Marktplatz einfach eine Riesenfete.
Ja, wir haben ja gerade vorhin schon gehört, dass die Diskussion immer rechts und links ist. Wir haben damals beim Friedensfest gesagt, es gibt auch noch ein ganz starkes Zeichen aus der gesellschaftlichen Mitte, nämlich aus unserer Zivilgesellschaft. Und das vergessen die Politiker manchmal. Und ich denke, wir wollten dieses Neonazi-Festival nicht unkommentiert im Raum stehen lassen. Und wir haben gesagt, wir stehen für Weltoffenheit, für Demokratie und für Toleranz. Und deshalb heißt das Friedensfest auch Friedensfest, weil wir das ohne Gewalt wollten.
2 Tage vor der Landtagswahl, einer entscheidenden Landtagswahl. Ja. Und wir sind auf der Suche nach Stimmungen und Gefühlslagen und wollen das einfach mal von jungen Leuten hören.
Genau. Wir sind hier mit 2 jungen Leuten. Ich glaube, das darf man wirklich sagen. Sie sind beide Anfang 20, Jette Hellberg, Philipp Rubach. Und sie haben sich dem Aufbruch Ost verschrieben. So haben sie eine Gruppe genannt, die sie gegründet haben, beschäftigen sich da so mit Fragen wie, was hat eigentlich die Treuhand gemacht vor 20, 25, 30 Jahren und dergleichen mehr. Und ich habe mich gefragt, gerade Sie als junge Menschen, die hier in Dresden leben und in Sachsen leben, was beschäftigen Sie eigentlich diese ollen Kamellen, Frau Hellberg?
Genau, also wir haben vor einem Jahr die Initiative Aufbruch Ost gegründet in Leipzig Und wir beschäftigen uns mit der Treuhandgeschichte, weil die Treuhandgeschichte einfach wahnsinnig aktuell ist nach wie vor. Also nächstes Jahr, ab 2020, werden die Akten der Treuhandanstalt sukzessive offengelegt. Das heißt, es gibt erstmalig eine Möglichkeit, die Treuhandgeschichte aufzuarbeiten, und zwar umfassend. Und außerdem merken wir das ja regelmäßig in Ostdeutschland, dass, also jetzt gerade vor den Wahlen, dass es eine Stimmung gibt in dieser Region, mit der wir uns auseinandersetzen wollen und wo wir der Meinung sind, dass die Treuhandgeschichte auch ein Faktor ist.
Jetzt sind Sie beide Historiker vom Studium her, richtig? Da hat man natürlich so ein Interesse dafür. Aber ich verstehe Sie schon richtig. Sie glauben, man muss das machen auch, damit heute sich Stimmungslagen ändern, damit die Menschen auch mit einem anderen Selbstverständnis, Selbstbewusstsein auf die Zukunft schauen können? Aufbruch Ost ist ja schließlich der Name Ihrer Gruppe.
Ja, wir glauben vor allem, dass die Folgen der Treuhand halt bis heute aktuell sind. Also wenn man sich beispielsweise anguckt, wie deindustrialisiert der Osten bis heute ist, dass Löhne, Gehälter und so weiter bis heute nicht angeglichen sind, dass zu wenig Ostdeutsche in Führungspositionen sind. Und wir glauben halt auch, dass man dieser reaktionären AfD heutzutage sozusagen einen solidarischen Aufbruch entgegensetzen sollte.
Trotzdem, ich meine, als Geschichtsstudenten weiß man ja, man muss in die Geschichte gucken, um zu verstehen, was heute war. Das leuchtet mir alles ein. Was ich allerdings immer noch nicht ganz verstehe, ist, welche Rolle die DDR da spielt. Gerade für Sie, haben es gesagt, Anfang 20, vor 30 Jahren war die Wende. Was hat das für eine Rolle in Ihrer Kindheit gespielt? Und dabei interessiert mich ja schon die unterschiedliche Herkunft, also aus dem Westen oder Osten. Was war das für eine Rolle? Was war die DDR in Ihrer Kindheit?
Wir als Initiative Aufbruch Ost setzen uns dafür ein, dass es eine ehrliche Aufarbeitung von DDR-Wende und Nachwendezeit gibt. Bei der DDR kommt uns sozusagen häufig zu kurz, sozusagen, dass die DDR einfach auf eine Art Unrechtsstaat sozusagen reduziert wird. Die DDR war aber viel mehr sozusagen als Stasi-Mauer und Stacheldraht. Es geht um Lebensleistungen von Menschen sozusagen, die bis heute nicht anerkannt wird und genau, wir setzen uns halt für eine objektive Sicht sozusagen ein. Wir wollen sozusagen vor allem das auch kritisch beleuchten, die DDR-Zeit, aber wollen halt auch positive Elemente wie Berufsausbildung mit Abitur, Polikliniken und so weiter, dass das halt auch zur Sprache kommt.
Jetzt fordern Sie unter anderem in dem Zusammenhang auch eine Ostquote, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Jette Hellberg, Sie kommen ursprünglich aus dem Westen, richtig?
Ja.
Jetzt denke ich mal ganz praktisch, was würde das denn bedeuten für eine Ostquote? Aber Sie sind zu Hause in Leipzig. Würden Sie die denn dann erfüllen?
Ich glaube, das, was wir damit meinen, ist, dass die Ostquote eine Sache wäre, die anerkennen würde, dass wir eben in Bundesdeutschland leben und dass beispielsweise in Führungspositionen von großen DAX-Unternehmen Menschen aus Ostdeutschland stark unterrepräsentiert sind, dass in Ostdeutschland Unternehmen nicht präsent sind, sondern eben Ostdeutschland die verlängerte Werkbank von Westdeutschland ist und dass beispielsweise in ganz Ostdeutschland an allen Hochschulen keine einzige Person die Leitung übernommen hat, die eben aus dem Osten stammt. Genau.
Kein Rektor.
Entschuldigung, ich muss da noch mal ein bisschen. Philipp, Sie haben Jette kennengelernt. Haben Sie sie sofort gefragt, ob sie aus dem Osten oder aus dem Westen kommt?
Das spielte bei unserer Gründung eigentlich keine Rolle, weil wir sowohl auf Ost- als auch auf Westsozialisierte in der Gruppe gesetzt haben. Natürlich war das dann im Laufe sozusagen der Arbeit unserer Gruppe ein großes Thema und ich habe es aber immer sozusagen sehr beeindruckend empfunden, sozusagen, dass sich halt auch Westsozialisierte, junge Westsozialisierte für den Osten interessieren und sich halt auch öffnen, sozusagen, um sich mit der Treuhandthematik beispielsweise auseinanderzusetzen.
Das wäre ja eigentlich ein wunderbares Zeichen dafür, dass das mit der Wiedervereinigung auch an vielen Stellen sehr gut geklappt hat. Ich habe nochmal eine abschließende politische Frage. Das, was Sie thematisieren, wird ja von der AfD ganz groß politisch thematisiert, die Treuhandgeschichte. Jetzt frage ich mal, haben Sie denn den Eindruck, dass andere Parteien auch hier in diesem Wahlkampf das genügend aufnehmen? Oder hat die AfD dann ein Alleinstellungsmerkmal? Konnte sie sich das Thema kapern?
Auch andere Parteien setzen sich natürlich mit der Treuhandgeschichte auseinander. Also es gab ja mehrere Anfragen, eine Treuhanduntersuchungskommission auch von anderen Parteien als von der AfD zu gründen. Ich glaube, was uns ganz, ganz wichtig ist, ist, dass die AfD eben eine Partei ist, die Politik für wenige macht und eben nicht und ausschließende Politik macht. Und uns ist eben ein emanzipatorischer Aufbruch für alle Menschen in Ostdeutschland wichtig, wo eben alle dabei sind.
Vielen Dank, Jette Hellberg und Philipp Ruber vom Aufbruch Ost. Und Heimat spielt ja auch eine wichtige Rolle in diesem Wahlkampf hier in Sachsen. In 2 Tagen sind ja Landtagswahlen. Sie spielt auch eine große Rolle, zum Beispiel in Pödelwitz. Das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Leipzig. Dort spielt die Braunkohle eine große Rolle. Es gab ein Klimacamp im August, weil man wehrt sich nämlich in Pödelwitz, dass Pödelwitz abgebaggert wird. Das ist eigentlich vorgesehen. Und besonders wehrt sich dagegen Matthias Lindig. Er ist Bergmann und Betriebsrat bei der Bergbaufirma Migrab, das ist die mitteldeutsche Braunkohlegesellschaft.
Wir haben hier schon mal einen Strukturwandel erlebt 1990. Der Strukturwandel, das war eine Deindustrialisierung vom gesamten Osten. Und die Braunkohle in der Region ist zumindest noch ein Überbleibsel von dem, was als Industrie übrig geblieben ist, neben der Chemie in Leipzig-Halle. So, und wenn im Prinzip hier ein unkontrollierter Strukturwandel kommt, dann gehen 10.000 Arbeitsplätze in der Region wieder weg. Und das bedeutet wieder Massenarbeitslosigkeit, das bedeutet wieder Abwanderung. Und ich habe sowas schon erlebt. Ich bin 1976 geboren und zur Wendezeit war ich um die 14 Jahre. Also meine ganze Jugend konnte ich erleben, wie ein Land im Prinzip oder Städte, die entvölkert wurden, Menschen abgewandert worden sind, Betriebe geschlossen worden sind. Das will ich nicht nochmal erleben.
Matthias Lindig war das, Bergmann aus der Nähe von Leipzig. Dort spielt die Braunkohle eine große Rolle. Hat gespielt, hätte ich fast gesagt. Bastian Brandau, unser Korrespondent hier in Sachsen. Ja, Stichwort Strukturwandel. Wie schmerzhaft ist das? Wie sehr bewegt das die Menschen?
Das ist tatsächlich vor Ort sehr, sehr schmerzhaft, die Auseinandersetzung. Das ist jetzt ja eine Stimme genau aus dem Leipziger Süden, aus dem mitteldeutschen Revier in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Dort wird das noch halbwegs aufgefedert, eben durch die Anziehungskraft von Leipzig, wo man eben sich hinorientieren kann. Aber noch viel gravierender sind die Auswirkungen in der Lausitz, also sächsisch-brandenburgisches Grenzgebiet, wo eben, ja, so wie es eben angesprochen wurde, in den 90er Jahren schon zehntausende Jobs weggegangen sind. Und jetzt sind es auch gar nicht mehr so viele. Es wird darum gestritten, um die Zahlen. Einige tausend sind es, aber es sind vor allem gut bezahlte Jobs, tarifliche Jobs. Das ist ja sonst oft ein Problem in Sachsen, dass die Jobs sehr schlecht bezahlt sind. Und dort wehren sich eben die Leute, die dort arbeiten, gegen die Umstrukturierung. Und die Politik, muss man sagen, hat das auch lange, ja, ich will nicht sagen ignoriert, aber zumindest die CDU hier in Sachsen, da sind wir wieder, hat das so lange wie möglich herausgeschoben, um jetzt in diesem Kompromiss genau dann bis Enddatum 2038 festzulegen.
Der Bergmann sagte ja gerade, die Sorge vor dem unkontrollierten Strukturwandel. Jetzt kann man sagen, Sie haben das Datum genannt, 2038. Das ist ja noch ein langer Zeitraum. Viele sagen ja auch zu lang, wenn ich das richtig verstehe, auch die Grünen hier beispielsweise in Sachsen, dass das zu lang ist. Und es soll Milliardenhilfe geben. Erst vorgestern hat das Bundeskabinett das Begleitgesetz auf den Weg gebracht, das ja wirklich einen großen Batzen Geld in die Hand nimmt. Wird das denn helfen? Also ist das diesmal auch anders als in dem aufgemachten Vergleich zu den frühen 90er Jahren ein weicheres Bett, in das man fällt?
Auf jeden Fall, weil die Zeiten auch andere sind und zumindest wird oft davon geredet, dass inzwischen in diesen Regionen schon ein Fachkräftemangel herrscht und dass diese Leute durchaus Arbeiten finden können. Und es ist ja auch so, wenn die Braunkohletagebau geschlossen wird, dann ist ja nicht am nächsten Tag nichts mehr zu tun, sondern da sind ja jahrzehntelange Aufräumarbeiten zu machen, wo diese Leute auch gebraucht werden. Die Altersstruktur in den Betrieben ist eher schon Richtung Rente. Es fangen zwar auch noch neue Leute an, das ist so, aber genau, und jetzt prasseln die Milliarden hier nieder, so kann man das fast sagen. Das kann schon helfen, aber es ist meiner Meinung nach sehr schlecht erklärt worden, weil doch die Meinung vorherrscht, okay, jetzt kommt hier irgendein Institut hin oder eine Bundesbehörde, was soll ich als Bergmann denn da? Aber es geht natürlich um ganz lange Zeiträume.
Corbinian Frenzel hat es angesprochen, die Grünen haben ja auch bestimmte Vorstellungen darüber, dass es schneller gehen soll. 2030 ist immer das Datum, was so erwähnt wird. Warum erwähne ich das jetzt? Weil es ist ja nicht unbedingt ausgemacht, was am Sonntag passiert, dass die CDU stärkste Fraktion wird, dass die AfD, keine Ahnung, Spekulation liegt aber jetzt hinten. Es wird auf jeden Fall, fassen wir es zusammen, eine schwierige Regierungsbildung werden. Kann sein, dass die Grünen dann auch noch eine Rolle spielen werden, die ja ganz andere Vorstellungen von diesem Kohleausstieg hat. Ist das Sprengstoff? Kann das irgendwie eine Regierungsbildung behindern?
Also diese schwarz-rot-grüne Regierung ist tatsächlich immer die wahrscheinlichste und das wird auf jeden Fall um schmerzhafte Kompromisse gehen, weil die Grünen sehr viel schneller aussteigen wollen, das auch schon seit Jahrzehnten sagen. Das Ganze basiert ja auf der Erkenntnis, dass es natürlich mit die schmutzigste Art der Energieerzeugung ist, was, glaube ich, auch in den Regionen nicht wirklich vermittelt wurde bisher. Und die Kompromisse dort zu schließen, da geht es zum Beispiel ja um die Frage, wie schnell geht es da, wird es umgewandelt, was wird jetzt noch aufgemacht an neuen Tagebauen? Da geht es konkret auch um zwei Dörfer, es geht um Pödelwitz, Und es geht um Mühlrose in der Lausitz. Das sind zwei Dörfer, die noch von der Abpackung bedroht ist, wo sich die Menschen wehren. Da sagt die CDU hier, anders als zum Beispiel in Brandenburg, wo Ingo Senfleben, der Vorsitzende, sagt, kein Dorf mehr abbaggern.
Der CDU, ja.
Von der CDU, genau, sagt Michael Kretschmer hier, das ist Entscheidung der Unternehmen. Und das ist, so mein Eindruck, ist, wird ein Faustpfand sein in den Verhandlungen, die Menschen, die in Dörfern leben. Das ist natürlich auch etwas Schmerzhaftes für das Leben vor Ort.
Wir haben vor zwei Tagen aus Potsdam gesendet, ganz parallel zu dem, was wir heute machen, um zu ergründen, wie da die Stimmungslagen sind. Da hat man gemerkt, das ist ein ganz zentrales Thema in diesem Landtagswahlkampf und auch eine Chefsache für den Ministerpräsidenten von der SPD, Dietmar Woidke. Jetzt verstehe ich Sie schon richtig, Bastian Brandau, in Ihrer Einschätzung, Michael Kretschmer ist da eher weniger engagiert. Wäre ja eine Chance, um mal auf eine Partei zu kommen, deren Name hier noch gar nicht genannt wurde, in diesen fast einer Stunde 45 Minuten für die SPD hier nochmal irgendwas zu punkten, oder... ist das aussichtslos?
Also man muss sagen, Michael Kretschmer ist da sehr engagiert, weil das ja auch seine Heimatregion ist. Das würde er jetzt betonen. Da zitiere ich ihn jetzt mal.
Michael Kretschmer.
Genau, von der CDU.
Da habe ich Sie dann gerade falsch verstanden, weil Sie sagten so, naja, so richtig gekümmert hätte
nichts man sich engagiert nicht. In Richtung den Leuten zu erklären, dass dieser Wandel notwendig ist. Das ist das Problem. Genau. Und jetzt im Strukturwandel ist man sehr engagiert. Und es ist auch ein großes Thema, aber vor allem in den Regionen, denke ich, ist das ein Thema. In Dresden würde ich jetzt mal sagen, ist es so eine Grundverständnissache. Wir wollen hier unsere eigene Energie herstellen, aber zum Beispiel hinkt Sachsen beim Ausbau der Erneuerbaren hinterher. Das ist eben auch ein Thema, was durchaus zum Streit kommen könnte. Und die SPD hier stellt sich eben auch auf Seite der Unternehmen, sagt, Martin Dulich ist der SPD-Chef und der Wirtschaftsminister, also zuständig, sagt, wenn die das noch brauchen und das abbauen wollen, dann ist das Sache der Unternehmen, das müssen die selbst entscheiden. Da gibt es aber zum Beispiel bei den Jusos auch andere Forderungen. Die Jusos hier in Sachsen, die würden auch gerne früher aussteigen, 2030.
Sachsen war, ich glaube, das kann man sagen, Nukleus der friedlichen Revolution 1989. Ganz viel ist hier losgegangen, vor allem natürlich in Leipzig. Wir senden live aus Dresden, aus der Landeshauptstadt, unter anderem jetzt wieder hier mit bei uns am Tisch Heinz Eggert, der frühere Innenminister dieses Landes, aber auch Bürgerrechtler damals engagiert in dieser ganzen Zeit. Herr Eggert, heute, wenn man sich so umschaut, die Innenstadt glänzt, ganz viel steht hier, was nicht stand. Es ist ein schönes Bild. Wenn ich mich frage oder wenn ich Sie frage, wie es in Ihrer inneren Gefühlslage aussieht, gerade mit der Erinnerung an dieses Datum, glänzt es da auch, strahlt es, wenn Sie an diese 30 Jahre denken, oder ist da ja auch ganz viel Wehmut dabei, auch über verpasste Chancen oder Missverständnisse, die gerade jetzt wieder so groß werden?
Also das Erste ist, dass man Gott auf Knien danken, dass es sowieso so gekommen ist. Zweitens, dass es ohne Blutvergießen ging. Aber ein Irrtum meinerseits ist mir erst nach Jahren aufgefallen. Unter den allen, die auf der Straße standen, vermute ich mal, waren vielleicht 20% für Demokratie auf die Straße gegangen und die anderen, weil sie bessere Lebensverhältnisse haben wollten. Ich sage das deshalb, weil die Erwartungen an die Erfüllung dessen, was man auf der Straße gefordert hat, sehr unterschiedlich waren. Und das hat auch etwas mit der jetzigen Zeit zu tun. Wenn ich durchs Land fahre, abgesehen davon, dass Sachsen schön ist, wir haben hier eine Infrastruktur, wir haben Gebäude renoviert, restauriert. Was nicht gelungen ist, ist die Installierung von Arbeitsplätzen, sodass viele Leute das Land verlassen mussten. Da muss ich nochmal sagen, wenn immer über die niedrigen Löhne gesprochen wird, sie sind in manchen Regionen deshalb so niedrig im Durchschnitt, weil es dort die hochqualifizierten Arbeitsplätze nicht gibt, die wir teilweise in Dresden haben. Aber ich erlebe auch immer mehr jetzt jüngere Leute, die sagen, wir waren 20 Jahre nicht da, haben in Bayern gelebt, sind aber nie so richtig angekommen in Bayern. Jetzt kommen wir zurück, kaufen uns hier ein Haus, verdienen weniger, nicht so viel wie dort, aber die Lebenshaltungskosten machen das irgendwo wieder wett.
Mhm. Auch bei uns ist wieder Marion Prange, Bürgermeisterin von Ostritz. Das ist eine kleine Gemeinde in Sachsen an der Grenze zu Polen. Frau Prange, beschweren sich dann zu viele Menschen über das, was alles nicht funktioniert, anstatt mal zurückzugucken und zu schauen, hey, was haben wir alles geschafft?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, so oft wie mir in der letzten Zeit, das letzte halbe Jahr, die Leute gesagt haben, eigentlich geht es uns doch gut hier und gut, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, natürlich mit allen Höhen und Tiefen, die jeder persönlich durchleben musste, habe ich eigentlich lange nicht gehört. Natürlich gibt es immer wieder mal Probleme und Herausforderungen und es wäre doch eigentlich unser gemeinsames Ziel, wenn wir sagen könnten, nach der Wahl ist vor der Wahl und all diese Probleme und Herausforderungen können wir gemeinsam einer guten Lösung zuführen. zufinden oder zuführen und dass wir damit mutig vorangehen, uns unserer Stärken bewusst machen und uns nicht verängstigen lassen, denn Angst ist immer ein schlechter Wegbegleiter. Er hemmt uns, er macht uns handlungsunfähig. Und ich kann allen nur Mut zu sprechen, zuversichtlich in eine gute Zukunft zu schauen.
Also meckern die Sachsen zu viel?
Nein, das habe ich nie gesagt. Also dem meckern kann man das nicht
nennen. Das ist immer dieser journalistische
Versuch. Ja, was gesagt werden muss, muss gesagt werden. Und da legen wir Bürgermeister ja sehr großen Wert darauf, dass wir mit den Leuten ins Gespräch kommen, was läuft gut und wo müssen wir nachbessern, wo können wir helfen. Und ich denke, das ist auch in der Vergangenheit ein kleines bisschen das Problem der großen Politik gewesen, dass sie den Leuten zu wenig zugehört haben und die Leute zu wenig begleitet haben auf diesem Weg.
Ich fand das sehr interessant, dass ich in Zittau mit einer älteren Dame ins Gespräch kam und die hat sich über alle möglichen Dinge beschwert und sagt sie, aber eins muss ich Ihnen auch sagen, ich war neulich in Bochum, meine Verwandten besuchen, also das sieht hier aus wie bei uns früher zu DDR-Zeiten. Und da habe ich gesagt, da können Sie mal sehen, wie viel Geld hierher geflossen ist und jetzt wird Zeit, dass wir auch mal an die in Bochum denken. Also ein Problem, das ich oft in Gesprächen mit Sachsen habe, ist, dass die Solidarität nach innen stimmt. Bei der Solidarität nach außen macht man immer mehr zu.
Aber Sie haben jetzt das Geld angesprochen. Das Geld ist ja das eine. Wahrscheinlich richtig, kann man sagen, es ist nicht zu wenig Geld auch hierher geflossen, um ja auch Sachsen aufzubauen. Aber die Frage ist natürlich doch die nach den Stimmungslagen und der Frage, wie gerade diese Diskrepanz zustande kommt. Die Arbeitslosigkeit liegt so niedrig wie nie seit der Wiedervereinigung. Also ja eigentlich ganz viel Grundlage für Gutes. Und deswegen, ich gucke nochmal zu Ihnen, Heinz Eggert, als der Vertreter dieser langen Regierungspartei CDU. War es vielleicht und ist es vielleicht auch ein bisschen die Arroganz der Macht und dass man sich zu sehr darin verhaftet hatte, dass man nicht mehr genug zugehört hat?
Also, dass es die Arroganz der Macht gibt und wenn man dann 30 Jahre in der Regierung ist, dass man da sehr aufpassen muss, ist eine ganz andere Frage. Aber den Ostdeutschen ist teilweise seit 1990 auch immer eingeredet worden, das, was die jungen Leute vorhin erzählt haben. Man hat euch über einen Löffel bei Bier, die DDR ist viel mehr wert gewesen. Das steht euch alles noch zu. Und dieses Gefühl, uns steht eigentlich alles noch viel mehr zu, hat sich ein bisschen verselbstständigt an der Stelle. Ich habe mit dem Chef der Treuhand, Robert, da kurz vor seinem Tod gesprochen. Da war er überzeugt, dass die DDR dass die Treuhand 200 Milliarden plus machen wird. Das war damals noch so.
Durch die Veräußerung der DDR-Betriebe.
Wir wissen, dass die Summe stimmt, aber im Negativbereich. 259 Milliarden minus. Und ich hätte gewünscht, dass der Antrag angenommen worden wäre in der Volkskammer, dass diese Summe auf jeden ehemaligen DDR-Bürger umgelegt wird. Dann hätten nämlich alle den Rücken voller Schulden.
Ganz kurze Frage an Sie beide, an Marion Prange, Bürgermeisterin Ostritz, Heinz Eggert. Was erzählen Sie Ihren Enkeln?
Ich hoffe, dass ich meinen Enkeln erzählen kann, dass wir in einer sehr aufregenden Zeit gelebt haben und dass jede Generation eine friedliche Revolution braucht.
Ich erzähle meinen Enkel, ihr wisst zwar nicht, was ein Bruttosozialprodukt ist, aber glaubt nicht, dass Demokratie nur da ist, wo es steigt.
Heinz Eggers sagt, dass Demokratie kann man ganz praktisch üben in Sachsen und auch in Brandenburg. Wir sind aber hier in Sachsen heute am Sonntag. Landtagswahl, die Entscheidung, die grunddemokratische Entscheidung, das, was Sie vor 30 Jahren hier auch erstritten haben, dass man wählen kann. Wir werden Sie natürlich darüber informieren.
Das wird uns beschäftigen und natürlich am Sonntag kurz vor 18 Uhr geht's los mit unserer Wahlberichterstattung von den Landtagswahlen in Brandenburg und in Sachsen.